Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sinnplauderei. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Nina Hartmann. Ich bin Rechtsanwältin, Unternehmerin und für das heutige Thema wichtig aus einem Familienunternehmen. Ich forsche am Menschsein, am Frausein und am Glücklichsein. Und meine Vision ist die weibliche Wirkkraft für eine bessere Welt. Ich freue mich immer, wenn ich tolle Gäste hier im Podcast-Studio habe und deswegen begrüße ich ganz herzlich die liebe Frau Dr. Bettina Daser. Liebe Bettina, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Ach, was für eine wunderbare Einführung. Ich freue mich, Nina, dass ich dabei sein darf.
Ich freue mich, dass du da bist und wir haben ein tolles Thema. Du hast gerade ein neues Buch geschrieben. Du hast ja schon ganz viele Bücher geschrieben. Das neue Buch ist Die stille Seite der Nachfolge. Und da geht es um Themen, die wir gleich beleuchten, um ja die andere Seite der Nachfolge, die persönliche Seite. Und du wirst da gleich ein bisschen einen Blick drauf machen. Du berätst, begleitest Familien in der Unternehmensnachfolge seit vielen, vielen Jahren. Und ja, da werden wir gleich mal ganz, ganz viele Tipps und Hacks für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehmen.
Herzlichen Dank dafür. Ich darf es einmal ganz kurz in die Kamera halten, denn wurde auch von meinem Kollegen Dr. David Höfelmeier mitgeschrieben und wir haben tatsächlich zwei Seiten beleuchtet. Er kommt aus der Ecke M&A und befasst sich damit, wie steigert man den Wert eines Familienunternehmens, um es gut verkaufen zu können. Und ich frage mich, wie strukturiert man die Eigentümerfamilie so, dass Entscheidungen getroffen werden können zum Thema Nachfolge. Und das war was Wunderbares, an der Stelle zusammenzuarbeiten von zwei Seiten und einfach mal Wissen zusammenzuwerfen, indem man einfach über die verschiedenen Stufen drüber geht und sich überlegt, was beschäftigt mich als Unternehmer oder Unternehmerin eigentlich, wenn ich mir so denke, irgendwann komme ich an den Punkt, an dem ich nicht mehr nachfolge, also an dem ich eine Nachfolge brauche, weil ich selbst nicht mehr Unternehmerin sein möchte. Und das haben wir versucht zu beleuchten, um diese Gedankenprozesse, deshalb auch die stille Seite der Nachfolge, um die Gedankenprozesse, die man dann hat und oft nicht teilt, noch mal ein Stück weit dann im Sparring mit einem Buch zumindest beleuchten zu können, wenn man nicht das tut, was wir beide empfehlen würden, sprich mit jemandem.
Ja, das hilft, die externe Betrachtung, die außen, ja, das von außen draufschauen, von oben draufschauen auf so ein Familienunternehmen, weil wir, die wir in den Familienunternehmen drinstecken, wir sind ja psychologisch stark angebunden und ja, gut angedockt, aber auch oft ein bisschen betriebsblind. Und da hilft es natürlich, wenn jemand auch viel Erfahrung mit verschiedenen Familienunternehmen hat. Ich erlebe das bei diesen Veranstaltungen für Familienunternehmerinnen und Unternehmer immer wieder als sehr interessant, da verschiedene Menschen auf der Bühne zu erleben und in den Workshops, weil man doch einen viel größeren Horizont bekommt. Liebe Bettina, was sind denn so, willst du uns mal mitnehmen, so ein bisschen in die Themen von deinem Buch oder über ja, die Themen sprechen, Erkenntnisse, die du hattest aus deinem Buch? Was sind dort bedeutende Faktoren auf dieser stillen Seite?
Ich glaube, die stille Seite bezieht sich zunächst einmal darauf, sich bewusst zu machen, worum es überhaupt geht. Also die Anzeichen zu lesen. Viele Unternehmensnachfolgen, die ich begleite, haben ihren Startpunkt in den ersten gesundheitlichen Schwächen, die man so spürt. Da kommt das Herz mehr zu spüren. Da merke ich vielleicht Erschöpfungsanzeichen. Da merke ich, dass mir manches nicht mehr so leicht von der Hand geht wie früher. Was mache ich denn damit? Eigentlich so die erste Tendenz als gute Unternehmerin, ich ignoriere das. Habe ich ja auch früher gemacht. Wann immer irgendwo was zwickt und zwackt, vielleicht kennst du das auch, muss man nicht groß drauf eingehen, man kann sich verlassen, der Körper funktioniert, ich ignoriere das und mache weiter wie immer. Jetzt ist aber die Frage, wenn es sich nicht mehr so leicht ignorieren lässt und vielleicht auch eine Sehnsucht in mir wächst, ich könnte noch mehr sein, ich könnte was anderes sein. Wenn ich nicht Unternehmerin auf meiner Visitenkarte stehen hätte, was stünde dort denn sonst? Dann ist es an der Zeit, mit anderen zu sprechen. Also zum Beispiel mit dem Menschen, der mich mein Leben lang begleitet. Und so erlebe ich das oft. Oft sind die Menschen, mit denen wir verheiratet sind, gar nicht die Ersten, die von solchen Gedanken erfahren. Manchmal sind es die Geschäftspartner, die anderen Unternehmer, die sich auch solche Fragen stellen. Und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal sowas auch ernst zu nehmen, sich selbst ernst zu nehmen, sich auch zu erlauben, mehr zu sein als die Person, die ein Unternehmen führt, nach anderen Facetten von sich zu sehen und darüber ins Gespräch zu gehen, ohne das Gefühl zu haben, da bricht mir ein Zacken aus der Krone. Also man darf darüber sprechen, dass mir ein Job, der mir gestern noch Spaß gemacht hat, mir heute vielleicht weniger Spaß macht und dass die Verantwortung, die ich auf meinen Schultern trage, auch mal drückt und ich mir vorstellen kann, dass es schöner ist, sich wo anzupassen, als die Verantwortung zu tragen, weil so erlebe ich das häufig, wenn ich das nicht mehr tue und aber noch im Unternehmen tätig bin, muss ich mich anpassen, habe nicht die volle Verantwortung, aber anpassen oder Verantwortung tragen, oftmals ähnlich schön. Nur mir ist ganz wichtig, trefft eine bewusste Entscheidung und bindet die anderen ein, weil das wird oft übersehen, wie groß die wechselseitigen Abhängigkeiten sind. Ich kann so eine Entscheidung, wenn ich ein Familienunternehmen habe, nicht alleine treffen, weil es 1000 Leute mitbetrifft. Und das weißt du auch so gut, Nina. Wer auch immer sich bewegt in einer Unternehmerfamilie, der im Familienunternehmen tätig ist, das betrifft die anderen mit. Auch wenn man das gar nicht so erlebt, wenn man einfach so Geschwister wären, die beruflichen Entscheidungen des anderen gar nicht so wichtig für einen und so bestimmen sie das eigene Leben. Und so wäre eigentlich mein Hauptpunkt, nehmt wahr, was sich verändert, prüft wirklich alle Optionen, die es gibt. Zunehmend begegnet mir auch der Verkaufswunsch aus der Familie, wenn eben auch gar keiner da ist, der nachfolgen möchte. Beleuchtet alle Optionen, nehmt sie ernst. Und nehmt einander und sich selber nicht übel, die Person zu sein, die man ist, sondern macht was Gutes daraus.
Ach, wie wunderbar. Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz, ja, wenn das funktioniert, das Modell, sich, dass jeder in der Unternehmerfamilie, im Familienunternehmen seine eigenen Lebensträume leben kann, seine eigenen Wünsche folgen kann, dann ist das wunderbar. Für mich ist es befremdlich, dass jemand erst im hohen Alter, wenn es anfängt zu zwicken, oder im mittleren Alter überhaupt über Nachfolge nachdenkt, weil ich habe gefühlt, so viele Familienunternehmen erlebt und bei mir auch, da wurde über Nachfolge nachgedacht, quasi bevor die Kinder geboren waren. Also da wurden gleich mal auch 4 Kinder geboren, damit auch genug Eisen im Feuer sind, damit jemand nachfolgt. Und dann wird ein Leben lang auf diese Kinder geschaut, wer ist denn am besten geeignet, wen können wir wie fördern, was ist die beste Schulbildung, was ist das beste Studium oder Ausbildung und so weiter. Und diese Kinder leben immer unter diesem Blickwinkel, bin ich geeignet, und so. Und da ist viel Druck unterwegs. Also sich vorzustellen, man hat Eltern, die haben so ein Unternehmen, jeder macht so, was er will. Und irgendwann überlegt man, ach, wer könnte denn nachfolgen, ist für mich so eine ganz fremde Welt. Wie erlebst du das? Gibt es dieses Modell in deinem Umfeld auch, dass die Nachfolgeüberlegungen eigentlich die gesamte Kindheit überlagern?
Also ich komme ja selbst auch aus einer Unternehmerfamilie. Über 100 Jahre gibt es unser Unternehmen jetzt. Nicht groß, aber es gibt es. Und natürlich bin ich auch von Beginn an damit konfrontiert gewesen. Und wenn du mich fragst, warum bin ich zu Accenture gegangen, um dort IT-Prozesse mit voranzutreiben, mag das damit zusammenhängen, dass mein Vater für unser Unternehmen die Software immer selbst geschrieben hat. Also natürlich gab es eine IT-Affinität in unserer Familie, der ich gefolgt bin. Weil wir uns, glaube ich, auch immer im Spiegel unserer Eltern entwickeln. Entweder wir gehen ähnliche Pfade oder wir gehen ganz andere Pfade. Davon emotional entkoppelt ist die Frage, wann werde ich rausgehen? Also das permanente Prüfen des eigenen Genmaterials in Form von Kindern auf die Fähigkeit, Nachfolger zu werden. Ja, unbenommen, die kenne ich sehr gut. Die beginnt tatsächlich für mich eigentlich mit der Geburt des ersten Kindes. Auch mein Vater kann dir erzählen, dass sein Großvater in seinen Kinderwagen blickte und sagte, der Ulrich, der macht das mal. Aber dann das auch tatsächlich umzusetzen, Nägel mit Köpfen zu machen, ist für mich eine ganz andere Geschichte. Denn eigentlich, wenn wir seit der Kindheit drauf geprüft werden, ob wir denn gute Nachfolger und Nachfolgerinnen wären, heißt das nicht, dass einer auch tatsächlich rausgeht. Dann sind noch keine Anteile übertragen. Niemand hat Prokura, niemand wird Geschäftsführer. Und darüber tatsächlich nachzudenken und eben, ich sage es jetzt mal böse, Nachfolgerinnen nicht als Backup-Lösung zu sehen, sondern tatsächlich in Position zu bringen, sodass sie ihren Weg im Unternehmen gehen können, sind für mich zwei Fragen, die nicht zwingend Hand in Hand gehen.
Ja, und das ist das Krasse, was die Kinder oft erleben, die dann als Kinder 40, 50, manchmal 60 werden und der Vater immer noch im Unternehmen die Zügel in der Hand hat, dass man überlegt, ja, ab wann braucht man eigentlich diese Sicherheit für sich, dass das auch funktionieren wird, dass man auch, während man noch jung und in Kraft und Saft ist, sozusagen auch was bestimmen und entscheiden darf. Und da braucht es auch eine Fairness, sag ich mal, der jüngeren Generation. Generation, die ja auch immer älter wird, gegenüber. Ja, werde ich dort, meistens sind ja die Familienunternehmen irgendwo auf dem Land, auch in irgendeiner Region, wo man vielleicht sonst nicht wohnen würde, soll ich dort mein Haus bauen, meine Familie gründen, mich etablieren oder wird es eh nichts, werde ich rausgehen? Und das ist wichtig, dass ja dieser Spruch nachfolgen ist ganz einfach, einer kommt, einer geht, es funktioniert ja so fast nie, ja, dass man diese Prozesse sauber aufsetzt. Und da ist natürlich eine externe Begleitung auch ganz, ganz wichtig. Sei es aus dem Beirat, ich bin ja ein großer Fan daraus, dass der Beirat auch auf solche Dinge Druck ausübt, in positiver Hinsicht, dass er an alle denkt, auch und auch die Beratung, ja.
Also tatsächlich ignoriert man gerne, wenn man Unternehmerin ist, dass man sich in einer wechselseitigen Abhängigkeit befindet. Denn das, was ich aufgebaut habe oder die Generation vor mir, ist ja nicht zwingend attraktiv als Lebensentwurf für die nächste Generation, schon allein, weil es so viele andere Möglichkeiten gibt. Ich kann studieren, ich kann die Welt entdecken, ich kann hier leben, ich kann woanders leben. Und nein, Nachfolge ist kein Selbstläufer mehr. Und das vergessen manche Unternehmer und manche Unternehmerinnen auch, dass es ja auch gilt, nicht direkt dafür zu werben, denn derjenige, der das tut, der soll das aus Überzeugung machen. Niemanden zuliebe oder weil es praktisch ist, sondern weil das Herz dafür schlägt. Andere Motivlagen würde ich nie akzeptieren und fähig sein wäre natürlich auch ganz schön. Aber zu erkennen, von mir und meinem Lebenswerk bleibt ja nur dann was, wenn jemand anderes fortführen möchte. Und das gleiche Spiel von der nächsten Generation aus, hat niemand was aufgebaut, was wertvoll ist, was soll ich denn dann fortführen? Und ich glaube, es gibt eine große Sehnsucht in Unternehmerfamilien, sich selber als einzelne Person wahrzunehmen. Freiheit ist wichtig, Autonomie ist wichtig, aber auch der Zusammenhalt. Denn das Vermögen ist keines, das einer Person alleine gehört, vielleicht sogar manchmal formalrechtlich ja. Aber wenn ich möchte, dass es über meine Zeit hinweg Fortbestand hat, brauche ich die anderen. Und keine Entscheidung, selbst wenn ich formal das Recht dazu hätte, kann ich treffen, ohne all die Menschen mit einzubinden, die um mich rum sind und dabei auch ein Stück weit demütig anzuerkennen oder sich vielleicht sogar zu freuen, dass man die Verantwortung teilen darf. Das wünsche ich mir manchmal, dass das noch aktiver passieren würde.
Ja, und wie erlebst du die Menschen in der Praxis? Also das sind ja alles rationale Argumente, die jeder versteht, der die hört, außer die, die da drin stecken im Zweifel, weil die ja sagen, ja, aber ohne mich geht's nicht und es braucht's. Und eben, ich hab jetzt gerade mal einen Artikel darüber geschrieben, die mentale Brandmauer. Also wie schaffe ich's, mich vom Unternehmen unabhängig zu identifizieren, eine Rollenidentität aufzubauen? Weil es gibt zwar, was weiß ich, Regierungspräsident AD, aber es gibt halt nicht Unternehmensinhaber AD. Das heißt, wer bin ich denn dann noch, wenn ich nicht mehr geschäftsführender Gesellschafter oder geschäftsführende Gesellschafterin dieser Firma bin, die zentraler Baustein meines Lebens und meiner Rollenidentität, meiner Wichtigkeit, meiner Wahrnehmung nach außen ist. Ich werde eingeladen zur Veranstaltung, weil ich das bin, nicht weil ich ich bin. Und wie schafft man das, dass diese stillen Seiten, diese, ja, ich sag eben dieses Jenseits der Brandmauer psychologisch aufzubauen, damit es eben ein Leben außerhalb des Unternehmens gibt und damit ein wichtiger Risikomanagementfaktor auch bespielt wird, nämlich dieses Loslösen der Firma von einem einzigen Individuum, was ja auch bei einem Unfall ums Leben kommen kann oder so sterben kann.
Und ich glaube, die wirklich ehrliche Antwort darauf ist, fangt möglichst früh an, ein Leben nebendran zu haben. Habt eine starke zweite Führungsebene, habt einen starken Gesellschafterkreis, der nicht nur liest, sondern auch gestaltet. Ich hatte meinen geschäftsführenden Gesellschafter, der sagte, ich kann da Blindtext reinschreiben. Ich mache das jetzt seit 20 Jahren und ehrlicherweise glaube ich nicht, dass einer meiner Mitgesellschafter meinen Geschäftsbericht liest. Die wissen ja, ich mache meine Sache gut, die Zahlen stimmen, damit befasst sich keiner, also kriege ich auch gar kein Sparring und kein Feedback. Aber ich bin ehrlich, ich habe es auch nicht eingefordert. Ich war ja ganz zufrieden damit, die Fäden in der Hand zu halten und alleine zu steuern. Ich war ganz zufrieden damit, auch mal die nervigen Zu-Bett-Geh-Szenen zu Hause verpasst zu haben, weil es halt echt nicht schön ist, zum fünften Mal zu antworten. Bitte schlaf jetzt. Nein, du hattest schon was zu trinken. Ich habe dir auch schon was vorgelesen. Ich habe auch schon gesungen. Danke. Bitte schlaf jetzt. Das zu verpassen ist schön. Was nicht schön ist, was aber nicht nur Männern passiert, sondern auch Frauen, ist, dass man bei erwachsenen Kindern plötzlich feststellt, ich wäre gerne Teil der Familien-WhatsApp-Gruppe. Ich bin es nicht.
Okay.
Weil die anderen Familienmitglieder finden, zu oft kommen Hinweise von mir aufs Berufliche. Zu oft kommen Hinweise von mir auf Risiken. Zu selten kommt Applaus für Dinge, die gar nicht fürs Unternehmen verwertbar sind, sondern einfach nur Freude machen. Und mit diesem Fokus bin ich gar nicht immer willkommen und werde gar nicht zu allem eingeladen, was auch so in der Familie passiert. Und da merke ich häufig, dass die Sorge dann am Tag X auch allein zu sein, eine ist, die oft auch Nachfolgen triggern kann. Es ist die Gesundheit, es ist die Frage der Eingebundenheit. Also sind die Lieblingsmenschen, wie ich sie nenne, auch diejenigen, die mich als Lieblingsmensch bezeichnen würden, die Quality
Bitte.
Time mit mir erleben. Und wenn ich das heute nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen kann, fange ich jetzt an, mich darum zu kümmern. Und zwar nicht dann, wenn ich ein Unternehmen abzugeben habe, sondern ich versuche jetzt auch noch neben der Unternehmerin eine Mutter zu sein, eine Partnerin, eine Freundin, eine, die Hobbys hat, eine, die Reisen liebt, eine, die sich ehrenamtlich engagiert. Und dann eben auch zu wissen, wenn ich jemand bin, der sozialen Status mag, das Ehrenamt ist großartig. Bringt euch ein, sucht euch was, wo ihr gesellschaftlich relevant sein könnt und den Ort zu einem besseren machen könnt, auf dem ihr lebt, und versucht darüber die Bedürfnislagen, die ihr habt, anderweitig noch mit abzudecken, außer darüber Unternehmer zu sein.
Ganz, ganz kluge Worte. Ja, dem kann ich voll zustimmen. Das Ehrenamt ist ein wunderbarer Ort, um solche Menschen, die so viel Wirtschafts- auch Expertise haben, einzubringen und gesellschaftspolitisch mitzugestalten. Und natürlich auch Parteipolitik, aber das ist dann doch oft ein bisschen, ja, ist nochmal eine eigene Welt für sich, die passt nicht zwingend für die Unternehmerinnen und Unternehmer. Es wäre so Beamtenkultur teilweise auch, wer da hochkommt und wer nicht. Aber ja, das sind wichtige Betätigungsfelder. Wenn ich jetzt aber sage, ja, für sowas habe ich ja gar keine Zeit, ich mache ja immer das Unternehmen, dann ist vielleicht das auch der beste Schlüssel, um zu sagen, ja, dann schafft ihr Zeit, weil das Unternehmen muss ja irgendwann auch ohne dich funktionieren. Und es wird vielleicht nicht die eine Person geben, die alle diese 100.000 Aufgaben von dir übernehmen will, sondern vielleicht werden da mehrere Hüte draus, weil du hast es vorhin im Vorgespräch auch gesagt, nicht nur Töchter möchten nicht genau in die Rolle des Vaters reinschlüpfen, weil sie vielleicht auch Familie wollen, weil sie auch vielleicht Tiere lieben, sondern auch die Nachfolger, die Söhne stellen sich das Leben auch an der Seite ihrer Frau mit ihren Kindern und mit ihren Hobbys vor und eben nicht so, wie es der Vater noch gemacht hat. Was sind das für kulturelle Unterschiede, die du in den Generationen feststellst?
Was mir oft begegnet in der übergebenen Generation, sind Väter, die sagen, ich habe mir im Laufe der Zeit die Emotionen abgewöhnt. Es war
Okay.
praktisch. Ich war weniger angreifbar. Ich konnte die Dinge gelassener tun. Und jetzt habe ich eine nachfolgende Generation vor mir, die hätte gerne Emotionen von mir. Die hätte mich gern als Vater. Und ich weiß ehrlicherweise nicht so genau,
Auto.
die dazu passenden Routinen, die habe ich so nicht gepflegt. Wozu auch, hat sich nicht ergeben, wurde nicht vom Leben belohnt. Und die nächste Generation sagt, ja, ich will auch in einer Rolle leben. Also ich glaube, da vertut man sich auch. Die Unternehmerfamilie ist keine Familie nur. Sie hat auch immer ein weiteres Familienmitglied, das strukturiert und Bedeutung hat. Das darf man nicht vergessen. Und der Unternehmer wird im Gesellschafterkreis vielleicht Vater, Onkel, Tante, wer auch immer sein, aber eben auch immer mit dieser Rolle geprägt sein. Aber ich glaube, dass die jetzt nachfolgende Generation das Verhältnis zwischen Persönlichkeit und Rolle, die mir zugeschrieben wird, anders gewichtet. Also, dass die Person, die ich bin, mehr Geltung haben soll und darf und nicht so stark hinter der Rolle verschwinden soll, wie man es früher gesagt hat, also wo das ganz praktisch war, die Rolle als Unternehmerin wie so ein Arztkittel. Dann weiß jeder, mit wem was zu tun hat, würde mich auch gar nicht fragen, wie es mir geht, weil ich bin ja die Person, die fragt. Und ich glaube, dass eben der Wechsel in die Richtung geht, zu sagen, ich möchte ein Privatleben, ich möchte auch damit gesehen werden, ich möchte damit auch nicht sofort angreifbar sein. Wenn ich zum Beispiel mein Baby spazieren trage und das hat da hingekleckert, soll vorkommen, dann bin ich immer noch eine respektable Person, während man, so finde ich, in unserer Generation noch dazu tendierte, sich zu verstecken. Also Hauptpunkt, sein dürfen, wer man ist, Rolle akzeptieren, ja, aber mehr selbst sein dürfen, mehr Emotionen zeigen, mehr Emotionen leben und dafür auch Zeit haben und anderen Verantwortung geben, weil man auch weiß, die zweite Führungsebene hat an ihrem Job überhaupt keinen Spaß, wenn man ihr keine Spielräume lässt. Niemand will Fremdgeschäftsführer werden, wenn er nichts zu entscheiden hat. Und wenn ich will, dass ein System auch ein Stück weit, nicht komplett, aber doch ein Stück weit im Tagesgeschäft von mir unabhängig existieren kann, um mir selber Freiräume zu generieren, muss ich den anderen Menschen Bereiche zugestehen und auch das zu haben und zu akzeptieren, dass das Leben dann komplizierter wird, weil wenn nicht alles über mich und meine Person läuft, muss ich mich abstimmen, ich muss informieren, ich darf niemanden übergehen. Und das aber zu akzeptieren, glaube ich, halte ich für einen großen kulturellen Wandel in der Generation, die jetzt ans Ruder kommt.
Ja, sehr interessant. Ich habe mal bei uns im Familienunternehmen Leitplanken geschrieben für diese Führungsebene. Was dürfen Sie entscheiden, was nicht? Und dass beide Seiten haben dann unterschrieben, von wegen wir committen uns. Ja, dann fiel es trotzdem meinem Vater und Bruder immer mal wieder schwer, da nicht reinzureden. Aber diese Struktur zu schaffen, auch mit der Haltung, dass ich das auch leben will. Ja, du sagst es zu Recht, man, die guten Leute, die auch was wirklich Bereicherndes reinbringen, die gibt es nur, wenn die selbstwirksam arbeiten dürfen, wenn die auch gestalten dürfen und dann hältst du sie halt auch im Unternehmen, weil sonst werden die ja von den Headhuntern sofort wieder abgeworben und das ist ja auch blöd, weil da so viel Wissensmanagement und so viel Anbindung ans Unternehmen verloren geht, oft Mitarbeitende mitgehen, wenn die sich Teams aufgebaut haben und so, also es ist auch ein Risikofaktor fürs Unternehmen, diese Menschen nicht gut einzubinden, anzubinden und da loszulassen. Und ich glaube, es ist auch eine andere Welt. Also die junge Generation, die jetzt übernimmt, die mitteljunge, sag ich mal, die haben ja viel komplexere Unternehmen zu übernehmen. Da ist ja viel mehr Bürokratie, viel mehr Anforderungen, Globalisierung. Die haben mit anderen Themen zu tun, die eine einzelne Person auch gar nicht abdecken kann und die man vielleicht auch gar nicht will, ja, weil das auch frustrierende Themen sind. Und es ist auch schön, wenn man die so ein bisschen delegieren kann und da auch Vertrauen drauf hat.
Ja, und eben nicht allein ist damit. Also ich glaube, das früher hochgelobte Letztentscheidungsrecht ist doch der Idee gewichen, Dinge gemeinsam zu verantworten, eben nicht alles wissen und auch nicht alles können zu müssen, sich auf Dinge fokussieren zu können, die einem auch liegen und dann auch versprechen, dass man damit erfolgreich sein kann. Wer will den ganzen Tag Dinge tun, die mir nicht liegen, nur weil ich dann eben alles entscheiden kann? Wäre zumindest jetzt so direkt nicht mein Weg und das erlebe ich auch in der Next Gen. Danke, nein. Wir wollen breiter aufgestellt sein. Wir wollen Menschen ernst nehmen. Wir wollen wirkliches Sparring. Wir wollen, dass uns die Leute sagen, was sie an mir falsch finden oder was sie anders entschieden hätten, damit sie eben Loyalität im wahrsten Sinne des Wortes zeigen können, nämlich in dem, was wir sehen, gemeinsam sinnstiftend tun wollen, eben auch mitverantworten und Auge drauf haben, dass kein Blödsinn passiert und das schließt mich als Person mit ein und es gibt viel mehr Stabilität.
Wunderbar. Also stimme ich voll zu. Lass uns noch mal kurz, also ich bin so begeistert, wir könnten hier stundenlang über alle möglichen Themen reden. Wahrscheinlich machen wir vielleicht irgendwann einen zweiten Podcast zu einem anderen Thema, aber heute soll es ja um die stille Seite der Nachfolge gehen. Was würdest du sagen, was sind Tipps, wie können diese Menschen das lernen, wenn die das nie gelernt haben? Die sind ja da hilflos. Also dieses Unternehmen führen, damit sind die aufgewachsen. Das ist so wie Fahrradfahren, das können die halt. Aber so mit Menschengedöns und dann Familie und Empathie. Empathie und so, das sind völlig neue Felder. Das ist wie wenn du Chinesisch lernen willst im mittleren Alter und gar keinen Zugang hast. Was sind denn Bereiche, wo du sagst, da fällt es leichter, dir was aufzubauen, um ja dir eine Rollenidentität jenseits dieser Welt im Unternehmen aufzubauen?
Ich glaube, die Dinge, die nah an dem sind, was wir immer tun, fallen uns leicht. Und es sollten kleine Dinge sein. Wenn wir uns bewegen und machen Fehler, dann fällt es nicht großartig auf. Das fände ich ganz wichtig. Und oft geht es gar nicht darum, ab morgen alles anders zu machen. Oft sind es die kleinen Variationen. Zum Beispiel, ich nehme mir meinen Kalender und ich schreibe da nicht nur rein, ich treffe den Einkäufer meines wichtigsten Kunden. Nein, ich schreibe da auch rein, Kulturprogramm mit meinem Ehepartner. Oder sonntags rufe ich meine Kinder an, die woanders studieren oder woanders leben. Vielleicht gehen sie gar nicht ans Telefon, weil sie beschäftigt sind, aber sie werden merken, dass ich angerufen habe und mich offensichtlich für sie interessiere. Denn auch das ist ja was ganz Wichtiges. Oft in den Nachfolgefragen, die, wie du richtig sagst, die fallen ja nicht vom Himmel. Die sind ja oft Lebensthemen für Menschen, die in Unternehmerfamilien groß werden. Und trotzdem möchte ich, wenn mich einer anruft und sagt, hör mal, würdest du für dieses Unternehmen Verantwortung übernehmen, würde ich wissen wollen, dass die Person sich auch für mich interessiert, für mich als Mensch. Was war mein Werdegang? Was ist mir wichtig? Was sind meine Hobbys? Meine Lieblingsfarbe? Warum habe ich diesen Ehepartner und keinen anderen? Wie viele Kinder habe ich eigentlich? Und was tun die gerade so? Und das erlebe ich eben auch oft, dass es ganz wichtig ist, sich für andere zu interessieren, dass man manchmal das Gefühl haben kann, darauf kommt es nicht an, weil sich ja alle für mich interessieren und mir jeder einen roten Teppich ausrollt. Und dann fände ich schön, zum Beispiel mit dem Thema Ehrenamt nicht für meinen Berufsverband wichtig, weil das ist ja ein Amt, das endet, wenn ich nicht mehr Unternehmerin bin, sondern in einem anderen Bereich, sei es Bildung, das wäre jetzt für mich naheliegend. Ich war lange in der Bürgerstiftung bei uns im Ort als Vorstand aktiv. Das hat mit meinem Beruf nichts zu tun. Und da hatte ich dann auch keine Fallhöhe, weil das nicht miteinander in Verbindung gesetzt wurde. Und solche kleinen Dinge zu tun, sich mal in der Familie ein bisschen anders zu bewegen, mal einzuladen, auch mal einen Korb zu akzeptieren, der von Kindern ja kommen kann, je nachdem, wie alt die sind, kommen auch häufiger Körbe, das auszuhalten, dran zu bleiben und rauszufinden, wenn ich mich mit etwas anderem beschäftige, mag ich mich. Wenn ich mich mit etwas anderem beschäftige, finde ich das interessant genug. Und mir dann auch Zeit zu geben, da das zu finden, was mir wirklich auch Erfüllung gibt, neben dem, was ich wirklich gut kann, nämlich Unternehmerin sein.
Ja, also bei mir war das so, mein Vater hatte immer Hobbys und hat sich auch immer sehr für uns Kinder interessiert. Also der hat wirklich Kinder geliebt, der hat auch Enkel geliebt. Der hat immer gesagt, meine Hobbys sind die Jagd und die Enkel. Also das war wirklich, das hat er gelebt und mit meiner Mutter zusammen immer vier Enkel am Sonntag genommen. Also zwei von meinem Bruder, zwei von mir. Wir hatten dann immer noch eins übrig mit unseren dreien, aber genau. Und die Hunde, das war immer sein Thema. Also hier unten liegt jetzt gerade sein Hund, weil wir immer das Hunde-Backup sind. Und er hat noch einen jungen Hund, der ist jetzt bei meinem Mann drüben, der hat vorhin mal gebellt in der Aufnahme. Genau, die sind jetzt gerade bei uns. Das ist sein Hobby. Also es ist seine Leidenschaft, Jagd und Jagdhund. Aber gleichzeitig fiel es ihm trotzdem oder fällt es ihm unfassbar schwer, im Unternehmen zurückzutreten, weil er konnte das auch immer alles beides in seinem Leben verbinden. Und jetzt hat er die operative Verantwortung abgegeben, auch schon einen Großteil der Gesellschaftsanteile und fühlt sich nicht wohl in seinem Leben. Also darüber spricht er auch ganz offen, dass er sagt, es fällt ihm schwer. Er findet es total doof. Ja, also das ist einfach für ihn nicht das Leben, wie er sich das vorstellt. Klar, alt werden hat ja auch immer mal mit Einschränkungen zu tun und so. Aber das ist für ihn wirklich schwierig. Wir haben für ihn Sonderprojekte im Unternehmen. Also er ist für den Bereich Unternehmenszukäufe verantwortlich. Da sondiert er den Markt, macht Vorgespräche und so. Das ist so eine Sonderaufgabe, das ist gut. Aber gleichzeitig ist es, auch wenn er jemand ist, der sich diese stille Seite eigentlich sein Leben lang auch gegönnt hat oder zugestanden hat, sie auch mit Herz erfüllt hat, ist es trotzdem total schwer für ihn. Ja.
Das glaube ich. Und genau deshalb, weil es dann auch simpel sein darf, haben wir ganz viele Checklisten reingepackt. Um dann wirklich zu sagen, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Weil natürlich das auch manchmal so schön ist, dafür eine Gebrauchsanweisung zu haben, sich darüber nicht viel Gedanken machen zu müssen, es ganz simpel zu haben und dann eben sich auch zu erlauben, jetzt habe ich mal ein paar Dinge ausprobiert, die waren es noch nicht. Aber nur weil ich jetzt noch nicht gefunden habe, was mich erfüllt oder das, was ich eben auch als Opa mache oder an Sonderprojekten mich noch nicht ausfüllt, dann bin ich halt mit meiner Suche noch nicht zu Ende. Und ich finde immer ganz wichtig, daran zu denken, es ist immer alles möglich, auch das Gute. Und auch wenn ich es jetzt noch nicht gefunden habe, vielleicht finde ich es morgen, vielleicht finde ich es übermorgen, vielleicht kann ich irgendwo noch weiter Unterstützung und Hilfe anbieten. Und vielleicht kann ich, und das ist noch mein Gedanke, den ich teilen möchte, den Wechsel auch damit markieren, etwas anderes anzufangen, was vorher nicht Teil meines Lebens war. Also wenn es mir gerade so gut gelungen ist, Familie, Hobbys, Unternehmersein miteinander zu verbinden, was darf es denn Neues geben, um genau daran auch zu erkennen, ja, hier findet ein Wechsel statt und ich gebe das eine weg und ich nehme das andere mit dazu. Vielleicht kann das auch noch mal ein Gedanke sein, ganz bewusst nach etwas zu suchen, was man bisher noch nicht gemacht hat. Und selbst wenn es kein lang ersehnter Wunsch wäre, zu sagen, ich probiere es mal aus, um einfach auch mir die Lernfähigkeit immer zu erhalten und mich selbst auch noch mal neu zu entdecken und dann wirklich ganz bewusst noch mal neues Terrain zu betreten und mutig zu sein. Und ich glaube, es braucht eben ganz viel Mut, sich darauf einzulassen, dass das Leben ein anderes wird und ich es damit auch nicht mehr so leicht, ja, steuern kann, wie ich es gewöhnt bin.
Also die Lieblingsgeschichte von meinem Vater dafür ist ein Unternehmer, der sein Unternehmen abgegeben hat und losgelassen hat und dann ein neues gegründet hat. Und das hatte noch mehr Erfolg als das erste, was er abgegeben hat. Aber das ist auch nicht so einfach und es ist vielleicht auch nicht genau der Lebenszweck, den man hat. Da hat man ja dann das nächste Nachfolgethema schon wieder gezüchtet. Aber so ist das. Ja, liebe Bettina, ich würde sagen, ich blende jetzt eine kurze Werbung ein und dann machen wir beide noch ein Fazit aus diesem Themenbereich, der ja noch so viel größer ist. Wäre das in Ordnung für dich?
Absolut.
Jetzt kommt Werbung.
1:1 in Plauderei. Das Mentoring und Sparring für Frauen. Businessverantwortung oder Familienunternehmen im Hintergrund und parallel dazu Ehe, Kinder und Alltag. Kennst du das? Viele funktionieren nach außen brillant und zahlen nach innen den Preis. Überforderung, schlechtes Gewissen, das Gefühl, nirgends wirklich richtig zu sein. Die Sinnplauderei ist mein eigener Ansatz, Frauen wieder in ihre Kraft zu bringen. Strategisch klar, menschlich präzise und wohlwollend. Ich kombiniere juristisch geprägtes Denken aus der Nachfolge- und Familiendynamik mit Personalentwicklungsexpertise und Arbeit an weiblicher Wirkkraft. Im kostenlosen Erstgespräch sortieren wir, was ist wirklich los, was wirkt im Hintergrund, was ist jetzt dran. Du gehst raus mit einer Struktur, Entlastung und ersten pragmatischen Schritten. Du findest mich in den Shownotes. Ja, vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss hier zugehört habt und uns gelauscht habt zum Thema die stille Seite der Nachfolge. Ein wichtiger Aspekt, den ihr natürlich auch von unten steuern könnt, wenn es eure Eltern betrifft, zumindest als Anregung. Ihr könnt ja das Buch von der Bettina schon mal kaufen und verschenken, wenn ihr Lust habt. Aber einfach diese Idee, dass es da mehr geben kann und auch wenn es euch betrifft zum Abgeben, dass es wichtig ist, euch da was aufzubauen. Ich übergebe gleich der Bettina das Schlusswort, aber ich würde mich riesig freuen, wenn ihr Lust habt, diesem Podcast vielleicht 5 Sterne zu geben oder sogar eine coole Rezension oder einfach nächsten Mittwoch wieder einschaltet mit vielen spannenden Themen rund um die Familienunternehmen und die Frauen im Business und in Familienunternehmen. Und liebe Bettina, gib uns vielleicht noch ein paar Anregungen mit, die wir für uns umsetzen können oder in unseren Familienkreis reinwerfen können. Wie geht es denn einfacher, diese stille Seite aufzubauen?
Ich glaube, Weil wir in Unternehmerfamilien auch gewohnt sind, Rollen auszufüllen, ist dieses, wer bin ich, zu zeigen und einander gelten zu lassen, keine ganz leichte Übung, weil sie ja oft Konsequenzen hat. Wir werden ja, wie du zu Recht sagst, auch betrachtet unter dem Stichwort Familienunternehmen. Aber in den Unternehmerfamilien zu üben, vielleicht auch mal was Unerwartetes zu tun, womit die anderen nicht gerechnet haben. Zum Beispiel als Tochter zu sagen, ich sehe mich total als Unternehmerin, auch wenn das vielleicht gar nicht der typische Lebenslauf ist. Oder als Sohn zu sagen, ich sehe mich überhaupt nicht als Unternehmer, ich habe mit meinem Leben was ganz anderes vor. Und die hoffentlich positive Erfahrung machen zu dürfen, dass der Rest der Familie sagt, wenn dir das gut tut und es dein Weg ist, tu's. Wir finden Lösungen. Denn bei uns in der Unternehmerfamilie darf jeder seinen Fähigkeiten und Neigungen folgen, darf jeder seinen Weg gehen. Wir werden das akzeptieren und respektieren. Und dabei tragen wir alle so viel Verantwortung, dass man nicht plötzlich wo reingeht oder plötzlich was fallen lässt, sondern wir tun das mit Bedacht. Wir tun die Dinge geordnet. Wir nehmen aufeinander Rücksicht. Und nein, wir bewerten nicht, was der andere tut.
Voll schön. Das ist, ja, wenn wir alle daran arbeiten, dann würden die Nachfolgen, glaube ich, entspannter, psychologisch unbelasteter und wahrscheinlich erfolgreicher sein. Und das wünschen wir euch natürlich allen. Du machst Nachfolgebegleitung, also wer da Interesse hat, kann natürlich auf dich zukommen. Ihr findet alles in den Shownotes. Und dann kann ich nur sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
Bis dann.
Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch auf meinen anderen Kanälen vorbeiseht. Ihr findet meinen Blog auf meiner Webseite www.sinnplauderei.de. Ihr findet mich unter dem Stichwort Sinnplauderei auf YouTube, Facebook und Instagram mit täglichen Reels und Shorts und Kurzfilmen und Beiträgen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Reinstöbern.